Hallo und herzlich willkommen zu Raus aus der Schublade, dem Podcast der Katholischen Akademie Hamburg. Wir sind heute in der Kunsthalle und schauen uns die Ausstellung Femme Fatale an. Das heißt, wir gucken auf die Frauenbilder der letzten Jahrhunderte und was sie mit uns heute zu tun haben. Wir, das sind heute
Nele Kruse
und Ursula Günther
und Veronika Schlör. Viel Spaß!
Wir stehen jetzt vor unserem ersten Bild. Das ist gemalt von Friedrich Wilhelm Heinrich Matersteig aus dem Jahr 1872 und es trägt den Titel Lorelei. Auf dem Bild sieht man die Lorelei ganz groß und sie steht auf einem Felsen, barfuß steht sie dort und ihre rechte Hand ist auf einem Felsen neben ihr abgestützt. Dort zeigt auch ihr Blick hin, ihr Blick ist sehr, sehr starr und sie schaut halt an ihrem Arm vorbei weiter runter in den Abgrund, runter zum Felsen. In ihrer linken Hand hält sie eine Leier, eine goldene Leier. Sie hat lange, gewellte, blonde Haare und trägt nur ein leichtes, grünliches Tuch, das sich so ein bisschen um ihren Körper schlingelt. Und vor allem ab der Brust bis zu dem unteren Bauch ist das Tuch sehr durchsichtig. Also man erkennt dann doch noch sehr viel von ihrem Körper, von der nackten Haut. Und der Hintergrund sowie auch die Felsenlandschaft ist sehr dunkel gehalten mit dunklen Tönen, dunkelblau, grau, auch ein bisschen schwarz. Nur links oben im Bild erkennt man einen goldenen, leuchtenden, funkelnden Stern sowie rechts ein kleiner Vogel, der fliegt und auch ein Vogel unten links am Felsen vorbei, der Richtung Abgrund fliegt.
Die Lorelei, wie ihr alle wisst, ist eine unglückbringende Frau, denn die Schiffer, die am Rhein entlang fahren, müssen ihre Schönheit betrachten und übersehen dabei den Felsen, an dem sie dann zerschellen. Der Stern, der bei der Lorelei zu sehen ist, erinnert mich zumindest an eine andere Darstellung, nämlich die der Maria als Meeresstern, Stella Maris. Gerade im 19. Jahrhundert gibt es viele volkstümliche Darstellungen von Maria, die auf einer Welle steht, im Hintergrund ein Stern, also der Orientierungsstern für die Schiffer. Und Maria steht ebenfalls mit offenem, langen, wallenden Haar vor einer dunklen, eher bedrohlichen Landschaft und gibt eben Orientierung. Die Lorelei gibt auf ihre Weise Orientierung. Man muss auch zu ihr hochschauen, aber sie bringt den Tod. Maria dagegen bringt das Leben und die Rettung, weil sie eben den Seefahrern den richtigen Weg weist.
Ja, diese Lorelei hat auch, also allein durch den Blick kann man schon ein bisschen sich fürchten. Also so sinnlich und einladend der Körper und die Haare und so sind, so ist doch dieser Blick, der so nach unten starrt mit so leicht, so was Biestiges, fast schon Boshaftes, dich kriege ich aber auch noch, Ausstrahlung, finde ich einen ganz interessanten Kontrast, was diese Frauendarstellung angeht. Also es ist nur über den Blick und natürlich das Wissen, dass sie da oben am Felsen steht, dass der Betrachter oder die Betrachterin, man weiß über die Lorelei, das ist das Einzige, was sie eigentlich böse macht. Das finde ich ganz interessant.
Und ihre Macht besteht in ihrem Blick offensichtlich, also natürlich schon auch in der Schönheit ihres Körpers, aber sie scheint die Schiffer geradezu zu hypnotisieren. Und da sind wir auch bei dem Untertitel der Ausstellung Blick, Macht, Gender. Wer guckt hier wen eigentlich an? Also hier ist es so, dass sie die Männer anschaut. Aber wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass es ein Mann ist, der sie so darstellt. Also es ist dann doch wieder der männliche Blick, der einen weiblichen Blick malt, der wiederum für Männer tödlich ist. Also ein bisschen verschachtelt.
Jetzt stehen wir vor einem Bild mit dem Titel Meerweib von Elisabeth Jerichau Baumann. Das ist von 1862, eines der wenigen Bilder aus dieser Zeit, also 19. Jahrhundert, das von einer Frau gemalt wurde. Und es ist ein sehr großformatiges Bild mit einer Frau, die gerade dem Meer entstiegen erscheint und sich an einen Felsen so lehnt.
Beziehungsweise entstiegen ist sie noch nicht. Also der Unterleib ist noch im Wasser, der Oberleib lehnt sich an die Felsen.
Genau. Also und der eine Arm ist, sieht relativ gemütlich gestützt, Unterarm gestützt auf den Felsen aus, aber mit dem rechten Arm krallt sie sich schon fast noch ein bisschen fest. Da läuft auch noch das Wasser unter den Fingern durch und man erkennt, dass sie eben ein Mischwesen ist, nämlich der Oberkörper ist der einer Frau, geht bis ungefähr zu Knie, kurz vor den Knien und dann wird der Unterleib zum Fischschwanz. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, dass der die sichtbaren Oberschenkel und der Bauch, da kann man nicht so genau sehen, ist es jetzt Haut, Menschenhaut oder sind es doch Fischschuppen oder ist es so was dazwischen? Das ist so nicht so ganz klar. Diese Frau guckt uns direkt an mit ziemlich großen Augen und hat auch so ein paar Algen noch im Haar. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass egal wo ich stehe, sie mich immer anschaut. Also der Blick verfolgt mich. Sie hat mich sozusagen mit ihrem Blick in ihrer Gewalt ein Stück weit.
Genau, aber anders als zu dem Bild, wo wir vorhin standen mit der Lorelei, ist dieser Blick nicht starr oder komplett negativ hypnotisierend, sondern eher ein bisschen traurig, etwas hilflos, so als ob sie etwas möchte von jemandem oder halt Hilfe braucht. Und halt, also es kommen so ein bisschen negative, traurige Stimmung rüber, also vor allem durch auch die Farben, aber auch ihr Blick ist doch etwas einsam.
Ja, diese traurige Stimmung oder ein bisschen leicht depressive Stimmung wird auch durch die Farbgebung des Bildes nochmal unterstützt. Es ist alles in so Blau-Grau-Tönen, relativ dunkel, sind so ein paar Lichtreflexe auf dem Wasser gesetzt und auf der Hälfte von ihrem Gesicht, die andere Hälfte ist eher ein bisschen verschattet. Dunkle Wolken und auch düstere Wolken und vorne der Vordergrund, das sind ja die Felsen und das ein bisschen noch vom Wasser, ist eben auch in so Grau-Brauntönen gehalten.
Dagegen ist ihr Leib ganz weiß, also sie strahlt tatsächlich vor diesem grauen Hintergrund ab und hat mit ihrem melancholischen Blick auch eine gewisse, eine Ausstrahlung, die einen trotzdem gefangen nimmt. Ursula oder Nele haben schon gesagt, dass die Augen einen verfolgen. Man schwankt so, oder ich schwanke zwischen Mitleid, was ist der jungen Frau passiert, scheint fast geweint zu haben. Und auch, es hat auch was Beängstigendes. Man weiß nicht so genau, was ist das für ein Wesen, halb Mensch, halb Fabelwesen oder halb Mensch, halb Tier. Und dass eine Frau sich in ein Tier, vor allem einen Fisch verwandelt, sagt ja auch viel darüber aus, wie Frauen gesehen wurden, nämlich nicht so ganz menschlich. Es gibt übrigens eine berühmte Frage, eben der Renaissance wurde noch gefragt, ob denn Frauen Menschen seien, das nur in Klammer gesagt. Es gibt viele Fabeln, in denen Frauen sich in Nixen, in Tiere, in Fische verwandeln, was eine gewisse Nähe von Frau und Natur oder Frau und Wasser vor allem beinhaltet. Und Wasser ist ja immer ein sowohl lebensspendendes, aber eben auch ein bedrohliches und sehr mächtiges Element.
Das nächste Bild, vor dem wir stehen, ist von Julius Hübner und trägt den Titel Die schöne Melusine aus dem Jahr 1844. Das Bild ist zweigeteilt. Auf der linken Seite erkennt man einen älteren Mann, der sehr schick gekleidet ist, also mit einem roten Mantel und darunter ein goldenes Hemd oder so, würde ich sagen, mit einer roten Hose, also sehr förmlich und adelig fast. Und auf der rechten Seite ist im Wasser eine nackte Frau mit ebenfalls einem Fischschwanz und sie scheint sich gerade zu waschen in dem Wasser und man erkennt im Vordergrund so eine kleine Treppe, wo ihre Kleidung liegt und ein paar Blumen und über ihr ist der freie Himmel, der Mann scheint gerade auf der linken Seite die Treppen runtergekommen zu sein zu dieser Frau. Er beobachtet sie durch einen kleinen Schlitz in der Tür. Die Tür ist jedoch geschlossen. Er hat in der rechten Hand aber die Schlüssel wahrscheinlich für die Tür auch in der Hand und unter ihm liegt sein Schwert.
Wir haben es wieder mit einer blonden, sinnlich üppigen jungen Frau zu tun, die ein sehr liebliches Gesicht hat, auch einen sehr lieblichen Körper, lange Wallehaare und am Rücken und übers Geschlecht wallt sich auch wieder so ein sehr durchsichtiges Tuch. Und ja, man kann den Himmel sehen. Das heißt, dieses Bad, in dem sie sich befindet, ist irgendwie Teil des Hauses und Teil des Gartens. Da rankt der Efeu sich runter und gleichzeitig auch eine Distel mit einer roten Blüte. Und die Blüten liegen da auch an dem Kleidungsstück, das auf der Treppe liegt, neben einem Weihrauchgefäß und dann noch einem Spiegel.
Der Spiegel ist natürlich wie das Symbol der Weiblichkeit, dass es das ist, in Klammern gesagt, ist ja auch bezeichnend. Aber was zur Erklärung des Bildes oder zur Beschreibung noch wichtig ist, sind die Architekturverhältnisse, die ein bisschen unklar sind. Auf der linken Seite sieht man eine Treppe, die hinunterführt. Am Fuß der Treppe steht der Mann, etwas gebückt in einem Gewölbe, schaut durch diese Tür und rechts von der Tür, also im Vordergrund, in der Mitte des Bildes, befindet sich der Aufriss quasi einer Mauer mit einer Säule. Also auf der rechten Seite hat man das Bad mit einer halb oder dreiviertel hohen Mauer, darüber Himmel. Auf der linken Seite ist man im Haus oder im Keller eines Hauses sozusagen. Dieser Mann betätigt sich also als Spanner. Eine Geschichte, die ganz viele Frauen kennen und die bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Es gibt auch in der Bibel eine Geschichte von mehreren Spannern, nämlich die Geschichte von Susanna auch im Bade. Ganz kurz, Susanna, eine schöne Frau, badet in ihrem Garten und drei Männer, die öfter im Hause sind, verfolgen sie. Und als sie dann aufschreit, weil sie das natürlich nicht möchte, dass die drei alten Geifer sie betrachten, halten sie ihr den Mund zu und drohen ihr, wenn sie verrät, dass sie betrachtet wurde, dass sie dann sagen würden, sie hätten sie mit einem jungen Mann unter einem Baum in flagranti ertappt. Sie schreit trotzdem und es kommt zu ihrer Verhaftung. Dann tritt aber Gott sei Dank der Prophet Daniel auf. Die Geschichte befindet sich übrigens auch im Buch Daniel. Und Daniel ist völlig empört darüber, dass Susanna der Prozess gemacht werden soll, ohne dass die Zeugen befragt wurden. Und er befragt die drei alten Männer, getrennt voneinander, und es stellt sich heraus, alle behaupten unter einem anderen Baum, die Susanna angetroffen zu haben. Und zwar unter Bäumen, Baumarten, die es in diesem Garten gar nicht gab. Also ist Susanna natürlich rehabilitiert und die drei alten, lüsternen Männer sind der falschen Aussage überführt, werden verurteilt und Susanna überlebt, triumphiert, wird hochgeehrt. Das ist die Geschichte, an die mich die Szenerie bei der schönen Melusine, was auch eine Sage ist, erinnert.
Was ich noch ganz interessant finde und mich auch frage, wie das funktionieren soll und was da in dem Kopf des Malers vorgegangen ist. Es liegen Kleider, also wallende Kleider der Frau auf der Treppe, aber die Frau hat ja einen Fisch unter Leib. Funktioniert es? Wie ist überhaupt die Treppe runtergekommen, um in dieses Bad zu gelangen? Also was geht da in einem vor, wenn man sowas malt?
Da fällt mir ein, dass es eine Kinderserie gibt, die heißt H2O plötzlich mehr Jungfrauen. Und da geht es eben auch um drei Mädchen, die plötzlich zu mehr Jungfrau werden. Und zwar immer dann, wenn sie Wasser berühren. Und sobald sie wieder aus dem Wasser rauskommen oder sich abtrocknen, abföhnen, teilweise benutzen die auch einfach einen Föhn, um ihre Beine zu trocknen, dann verschwindet der Fischschwanz. Also das ist mir nur dazu eingefallen vielleicht. Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich gab es die Serie noch nicht, als der Maler das gemalt hat. Aber genau, das dazu. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass halt das Bild wieder deutlich macht, dass der Mann hier ganz stark die Macht hat, weil die schöne Melusine unschuldig ist. Also sie weiß gar nichts davon, dass der Mann vor der Tür steht und kann halt durch den Fischschwanz, so wie Uwe das auch gerade gesagt hat, gar nicht weg, gar nicht flüchten. Und der Mann hat, um sich auch zu verteidigen, unter sich eben das Schwert und den Schlüssel auch, um die Tür auf- oder zuzumachen.
Du sagst gerade verteidigen. Wogegen? Gegen die arme Melusine? Nein, es wirkt tatsächlich auch so ein bisschen, ja, es wirkt total aggressiv, dass er das Schwert da hat. Vielleicht will er ja Melusine mit dem Schwert zu Dingen zwingen, die sie eigentlich nicht mehr tun möchte. Aber das Machtverhältnis ist auch optisch ganz eindeutig. Der Mann steht höher als die Frau. Er ist bekleidet, sie ist nackt. Er hat sie in seinem Blick gefangen. Sie schlägt den Blick zu Boden, weiß gar nicht, wie ihr geschieht oder was gerade passiert. Ja, eindeutige Gender-Machtverhältnisse hier.
Ja, und gleichzeitig auch, also muss man sich oder muss Frau sich vielleicht auch fragen, aber Mann wahrscheinlich noch mal mehr, wie kann das sein, dass jemand, der unbekleidet ist, also mit einer gewissen Unschuld, auch einer Jugend, dann plötzlich zur femme fatale wird, wenn jemand sie einfach nur als Spanner betrachtet und sie gar nichts davon weiß. Also wer ist da fatal?
Das können wir einfach nicht nachvollziehen, Ursula, glaube ich. Da fehlt uns der männliche Blick.
Jetzt stehen wir vor John Collier, einem Bild, das Lilith heißt und 1889 gemalt wurde. Wir sehen eine junge, schöne Frau, wieder mit langen, blonden Locken, die offen sind, die in einem Waldstück, sage ich mal, also eher Urwald als normaler Wald steht. Und zwar nackt um ihre Beine, unten um den Knöchel windet sich eine Schlange, also eine Würgeschlange, würde ich jetzt mal sagen. Sieht so nach Python aus oder Boa, keine Ahnung. Und die windet sich den Fuß hoch um die Hüften, verdeckt das Geschlecht und sie hält sie mit dem rechten Arm an ihrer Seite, mit dem linken Arm über der Schulter und der Schlangenkopf kommt dann wieder über die rechte Schulter auf den Körper drauf, mit gezüngelt, also die Schlange züngelt Richtung Busen, hat offene Augen und die Lilith legt ihr Kinn ganz, wie ich finde, liebevoll auf diesen Schlangenkopf und blickt ganz sanft darunter.
Also man hat den Eindruck, dass die Lilith genau weiß, wie sie mit der Schlange umgehen soll. Also es ist ein sehr enges Verhältnis. Also das merkt man auch dadurch, dass die Schlange wirklich auch sehr eng am Körper anliegt und vor allem bei den Fußgelenken. Also wirklich so, als ob die Schlange wirklich unglaublich eng dort dranhängt, sodass, wenn sie jetzt einen Schritt machen würde, sie eigentlich hinfallen müsste, weil es so eng an ihrem Körper ist.
Das ist eigentlich ein totaler Widerspruch zum Bildtitel Lilith. Die Lilith ist im alten Orient eine Göttin, eine fliegende Geistin, ein Geist, der viel mit Luft und Bewegung und eben fliegen können zu tun hat. Diese Lilith ist ja total gefesselt. Aber gemein haben beide, oder das scheint der Maler, das scheint die Absicht des Malers zu sein, Lilith in Verbindung mit dem Bösen zu bringen. Die Schlange ist natürlich seit Eva das Symbol des Bösen und hier ist die Frau ja ganz mit dem Bösen vereint. Im Unterschied zu Eva, die ja noch eine gewisse Distanz zur Schlange wahrt, auch wenn sie neugierig macht. Aber nochmal zurück zu Lilith. Lilith ist eine Göttin, die sich dem männlichen Unterwerfungswillen entzogen hat, die frei flottiert sozusagen, die aber auch gefährlich werden kann, weil sie kleine Kinder angreift oder junge Männer verführt, die auch todbringend ist. Und das soll diese Lilith, also die fatale Lilith von Kolja wohl auch sein, was er eben in der Darstellung der Schlange oder in dieser innigen Verbindung von Frau und Schlange zeigt.
Ich würde ja nochmal jetzt was Feministisches mit einbringen. Also als junge Frau habe ich immer mich dann auch so beschäftigt mit Eva und der Schlange und was heißt es. Und dann bin ich irgendwann auf so eine Interpretation gestoßen, dass Eva einfach nur wissen wollte und die Schlange auch das Wissen repräsentiert. Und das finde ich, dadurch wird es vielleicht gefährlich, wenn Frauen zu viel wissen, dann werden sie vielleicht auch ein bisschen gefährlicher. Aber das finde ich irgendwie an diesem Bild auch ganz schön, weil sie ja so innig mit dieser Schlange und innig auch mit dem Wissen, so kann man es ja auch mal sehen. Und dadurch kriegt sie für mich dann auch nochmal einen anderen Touch. Also gar nicht jetzt fatal, dass sie die Männer irgendwie in ihre sexuellen Fänge reinzieht, weil so sexualisiert empfinde ich das Bild jetzt gar nicht, sondern dass sie einfach auch eine wissende Frau ist, die eben genau weiß, wie man mit so einem Schlangenwesen umzugehen hat und dass die so eine Nähe zu diesem, sage ich jetzt mal, symbolischen Wissen auch hat, dass sie die ganz um ihren Körper sich schlingen lässt und sich ja auch an sie schmiegt und die Gefahr, die von diesem Tier ausgehen könnte, offensichtlich im Griff hat. Das ist jetzt ein weiblicher Blick auf Lilith.
Das Idol der Perversität, da stehen wir gerade davor. Das ist eine Zeichnung, Kreide auf Papier von Jean Delville aus dem Jahr 1891. Es ist tatsächlich ziemlich abstoßend, muss ich sagen. Es hat aber dennoch eine Anziehungskraft, weil es sehr, ja, faszinierend in seiner Hässlichkeit auch ist. Das Bild zeigt, der Rahmen wird ganz ausgefüllt von einer weiblichen Figur, die von Kopf bis zum, ja, knapp unter dem Bauchnabel zu sehen ist. Sie ist nackt. Über der Figur liegt ein Schleier, ein gepunkteter Schleier, aber man sieht jede Einzelheit durch diesen Gaseschleier durch. Auf dem Kopf trägt die Frau eine Art Schlangenkrone, die aber auch Blüten in dichter Folge besitzt. Und von dieser Schlangenkrone geht auch Licht aus, fast wie eine Art Heiligenschein, aber natürlich in einer anderen Deutung. Das Licht kommt ganz von oben, sodass der obere Teil der Stirn, die Augenbrauen, die Nasenspitze und dann vor allem die Brüste und der Bauch beschienen sind. Das Gesicht liegt dagegen eher im Dunkeln, aber man erkennt zusammengekniffene Augen, die nur noch Schlitze sind, ein nach unten gezogener, ganz leicht geöffneter Mund, ein etwas diabolisch bösartiger Ausdruck liegt auf dem Gesicht. Die Brüste sind besonders bemerkenswert. Sie sind das Gegenteil von naturalistisch, sondern sehen aus wie zwei hervorstehende Waffen fast. Also sehr weit oben, sehr eng beieinander, wie Kegel, aufgesetzte Kegel oder so etwas. Und es windet sich auch hier. Es winden sich nicht nur Schlangen aus der Krone heraus, sondern auch sitzt eine Schlange auf dem Kopf, die sich am Gesicht entlang windet oder an der Seite des Gesichtes bis zum Hals und der Schwanz verschwindet zwischen den Brüsten.
Ja, ich finde das Bild wirklich sehr düster und erschreckend und man, also die Brüste fallen einem wirklich direkt auf, wenn man drauf schaut. Das ist also bei mir jedenfalls so gewesen, man schaut sich das Bild an und man schaut nicht direkt ins Gesicht, sondern die Brüste kommen einem direkt entgegen und sind wirklich sehr, sehr unrealistisch, wie Veronika das auch schon meinte, wie so wie Kegel und Waffen und die zielen praktisch auf einen. Und im Gegensatz zu den Brüsten und generell, weil das Bild schwarz-weiß ist und so eine Negativität ausstrahlt, hat die Frau doch einen Heiligenschein, was ja irgendwie positiv ist. Und das, finde ich, passt doch irgendwie nicht ganz zusammen.
Ja, und gleichzeitig kommt aus diesem Heiligenschein, da züngeln ja auch die Schlangen wieder raus. Und die sind zum Teil eben auch gezüngelt gezeichnet. Also das finde ich auch nochmal eine interessante Mischung. Aber vielleicht ist das, das fällt mir jetzt gerade so ein, dass für den Maler das Perverse, dieses Heilige und also die Hure und die Heilige, so dieses Element, was ja auch ein männliches Konstrukt ist, das schon auch religiöse Ursprünge eigentlich hat und was die Männer ja auch für sich integrieren müssen, wenn sie mit Frauen umgehen. Also wie diese Aufspaltung, und vielleicht ist das ist dann die Frage natürlich, was ist das Perverse? Ist das das Perverse im Kopf des Betrachters und des Malers, oder ist das das Perverse in dem Objekt, das dargestellt wird?
Das nächste Bild, vor dem wir stehen, ist von Franz von Stuck. Das sind tatsächlich nicht nur ein Bild, sondern es sind gleich zwei nebeneinander. Die tragen beide den Titel Judith und Holofernes. Das linke ist von 1926 und das rechte ein Jahr später, circa 1927. Das linke Bild ist auch deutlich größer als das rechte, und ich fange jetzt einfach mal damit es an zu beschreiben. Besonders ist vor allem auch der Rahmen, der ist golden, und links und rechts ist praktisch wie zwei Säulen, die dann eben durch ein weiteres Stück in der Mitte verbunden werden. Und man sieht links die Judith nackt. Sie trägt einen goldenen Helm und in beiden Händen hält sie ein großes Schwert. Sie ist wirklich komplett nackt, was auch besonders ist, weil sonst immer ein Teil des Körpers verdeckt wurde. Unter ihr liegt Holofernes. Er hat die Augen geschlossen und beide Arme über den Kopf gelegt. Er hat einen freien Oberkörper, aber unten trägt er ein blaues Tuch mit so goldenen Details, die man auch an seinen Armgelenken, also goldene Details findet man auch an seinen Armgelenken und an seinem Ohr. Das, denke ich mal, ist Schmuck, also ein Ohrring. Und sonst ist der Hintergrund schwarz. Nur auffällig ist, dass hinter der Judith rote Flecken zu sehen sind, was man mit Blut oder auch Tod verbinden könnte.
Was die Männer- und Frauenrolle in diesem Bild angeht, könnte man direkt von einer Umdrehung des sonst Erwarteten sprechen. Denn Judith ist diejenige, die steht. Sie hat die Macht, sie hat die Gewalt mit diesem mächtigen Schwert in der Hand. Sie schaut auf Holofernes herab. Der wiederum liegt hilflos da, ist viel geschmückter als sie, hat zwei goldene Reifen und Ohrringe, hat langes, offenes Haar. Judith ist mit diesem Helm bekleidet. Also von den üblichen Zuschreibungen oder Attributen ist hier quasi Holofernes der weibliche Teil und Judith der männliche, mit der Gewalt und diesem aufrechtstehenden und gestellten Körper. Sie sieht sehr durchtrainiert aus. Man traut ihr ohne weiteres zu, dieses schwere Schwert auch zu führen.
Und diesmal haben wir es gar nicht mit so einem süßlichen jungen Mädchen zu tun, wie das auf den anderen Bildern, die wir beschrieben haben oder die wir besprochen haben, der Fall war, sondern das ist eine erwachsene, gestandene Frau, die auch das Gesicht ist nicht mehr so süß mit dem klassischen Babyspeck, sage ich jetzt mal, den die anderen hatten, bis auf die Lilith, die ja auch schon vom Körper her anders gemalt wurde. Und Judith hat eben auch nochmal so einen ganz eigenen Blick. Also ich finde, das ist schon eine sehr individuelle Darstellung von der Frau. Also mehr als die anderen, die eben so dieses klassisch süßliche Mädchen blond gelockt darstellten. Und sie guckt sehr selbstsicher und auch fast schon, ja, bisschen verachtend auf Holofernes runter, und es ist klar, sie holt demnächst zum Schlag aus. Also es ist ein sehr selbstbewusster Gestus und auch ein sehr selbstbewusster Blick. Auch wie sie den Mund so leicht offen hat, hat was.
Und sie erinnert total an typische Frauen der 20er Jahre mit einem Bubikopf. Also der Helm hat quasi die Form dieses Bubikopfs. Und auch ihre Physiognomie so eher schmal, mit länglichen Augen und betonten Augenbrauen, erinnert sehr an eben das Schönheitsideal auch der 20er Jahre oder einer der neuen Frau in den 20er Jahren, die eben auch selbstbewusster aufgetreten ist, Kesser aufgetreten ist. Sowas Kesses hat sie tatsächlich auch, finde ich. Daneben ist die gleiche Szene noch einmal, aber wie bei einem Daumenkino würde man hier ein oder zwei Blätter weiter blättern, denn hier ist Judith in Aktion. Sie hält das Schwert seitlich, sodass man denken würde, sie ist gerade dabei auszuholen. Holofernes dagegen liegt jetzt auch seitlich zu ihr gedreht. Man erkennt ihn viel weniger deutlich. Also die ganze Art zu malen ist nicht so klar oder ja, ist ein bisschen verschwommener. Aber hier wird klar, Judith führt diesen Gewaltakt aus, mit dem sie, wenn man auf die biblische Geschichte schaut, ja, ihr Volk gerettet hat, indem sie den Angreifer Holofernes umbringt. Und ihr Volk dankt es ihr, alle Frauen ziehen mit ihr voran. Es wird ein großes Fest danach gefeiert, weil der Tod für das israelitische Volk abgewendet wurde.
Jetzt stehen wir auch schon vor unseren letzten beiden Bildern. Die sind beide von Maria Lasnik. Einmal mit dem Titel Woman Power. Das Bild ist sehr groß und hängt links. Und rechts daneben das Bild mit dem Titel Manpower. Deutlich kleiner. Und einmal aus dem Jahr 1979 und einmal dann der Manpower aus dem 1983. Das Bild Woman Power ist sehr bunt mit so Pinselstrichen gemalt worden. Unten im Vordergrund bis so zur Hälfte des Bildes sieht man eine bunte Stadt mit verschiedenen Gebäuden und Häusern. Und zwischen diesen Gebäuden steht eine Frau mitten in der Stadt. Sie ragt praktisch aus der Stadt hinaus. Also die Gebäude reichen ihr gerade so bis zum Bauchnabel. Und ihr restlicher Körper steht dann sozusagen im Himmel. Der Himmel ist blau, hellblau. Und der Körper der Frau ist nicht so detailliert gemalt worden. Also man erkennt trotzdem die Brüste und so ein bisschen das Gesicht, aber zum Beispiel keine Haare und auch keine genauen Augen. Also der Körper besteht auch aus bunten Pinselstrichen, also aus so pastellfarbenen Tönen, gelb und hellblau, ein bisschen rosarot und lila.
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Frau sich bewegt. Also das eine, das linke Bein, also da sieht man das Knie und es sieht nach abgeknickt aus. Also die Frau ist im Aufbruch oder befindet sich in der Bewegung, hat auch so vom Blick her, den, ohne dass man die Augen wirklich sehen könnte, der Kopf ist auch nicht ganz ausgeführt vom maltechnisch, habe ich so das Gefühl, die schreitet voran und hat irgendwie ein Ziel vor Augen, auf das sie sich zubewegt. Sehr kraftvoll und sehr entschlossen.
Genau, also so das Kinn nach oben gereckt, entschlossen finde ich sie auch sehr. Ja, Maria Lasnik ist ja dafür bekannt geworden, dass sie feministische Positionen auch in die Kunst eingetragen hat und dem sonstigen männlichen Blick auf den weiblichen Körper ein anderes Konzept an die Seite gestellt hat, nämlich nicht den Blick darauf, sondern das Gespür von innen heraus. Also ihr geht es darum, Körperempfindungen darzustellen. Bei diesem Körper sieht man die Unterschenkel nicht, den linken Unterarm nicht, sondern eben vor allem den Rumpf, die Oberschenkel, den Hals und das Gesicht bis zur Stirn. Nach oben, etwas nach oben gereckt, das hatten wir schon gesagt. Sie ist viel, viel, viel größer als die Stadt. Also fast, mich erinnerte das zunächst an so einen Godzilla-Film. Also sie stapft durch eine Mini-Stadt und ist selbst riesig groß, was natürlich auch was sehr Mächtiges, Kräftiges hat. 100 Jahre zuvor hätte man so eine Frauendarstellung niemals gefunden.
Was ich auch interessant finde, ist, also zum einen greifen die Farben, die in ihrem Körper sind, das greift es auf, was die Farbgebung von der Stadt ist, obwohl der Körper insgesamt ein bisschen heller ist und auch leuchtender. Und es ist sie zertrampelt nichts. Also Godzilla ist ja durch die Stadt gelatscht und hat alles, was ihm unter den Fuß gekommen ist oder unter die Füße war, zwar zerstört, aber das sieht hier gar nicht so aus. Also sie bewegt sich da durch und es bleibt bestehen, was da ist.
Ja, interessant. Das ist ein guter Unterschied. Ja.
Das macht ja aber auch die Macht dann nochmal deutlich oder die Intelligenz auch. Also dass die Frau weiß, wie sie sich bewegen muss.
Ja, und vielleicht ist das die gute Überleitung zum Manpower, die eine zerstörerische Power ist. Also, weil das ist ein deutlich kleineres Bild, komplett gelber Hintergrund. Und es ist so ein verlängerter Arm, der aus zwei Hoden hervorgeht. Und in der Hand ist eine Pistole, die sie nach rechts vom Betrachter aus, die auf irgendjemand gerichtet ist, der außerhalb des Bildes ist.
Oder es ist gegen die Person selbst gerichtet. Also der Arm hat ja so eine Rückwärtsbewegung, sodass es fast auch was Selbstzerstörerisches hat, wie die Hand da zielt.
Und es ist vom Gelb her, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Woman Power, das sind warme Gelbtöne. Und das ist eher so ein schrilles, fast aggressives Gelb, also so wie die Sonne, die am Mittag brennt, so irgendwie empfinde ich dieses Gelb.
Dieses Bild Manpower hat ja auch was Satirisches oder Karikaturhaftes, also der Mann wird als Zerstörer dargestellt und das wird verbunden mit dem männlichen Geschlecht. Würde man heute sicher auch so nicht mehr malen, aber Anfang der 80er Jahre hatte das wahrscheinlich auch noch mal eine andere Sprengkraft als heute.
Ja, und es ist auch, finde ich, durch diese Kombination mit dem Geschlecht noch mal eine hormongesteuerte Macht oder Gewalt, die vom Mann ausgeht. Weil in dem Fall kann man Manpower nicht als mit Man als Human Being, also so als Mensch, sondern es ist wirklich der Mann mit zwei N.
Genau, aber das ist ja auch, das ist wiederum ein, wie soll ich sagen, also das ist quasi die Umdrehung. Also reduziert eine Frau den Mann auf das Zerstörerische, so wie in den Jahrhunderten zuvor die Frau auf das Zerstörerische reduziert wurde als fatale Frau angesichts ihres Geschlechts. Und hier ist das Geschlecht selbst zerstörerisch und selbstzerstörerisch. Also sehr binär und ja, schon auch ein bisschen platt, aber klar, hat es eine Berechtigung.
Ja, und wenn man das in die Zeit, wenn man nochmal die Zeit anschaut, wo das Bild entstanden ist, Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre, dann war eben das auch noch Teil des feministischen Aufbruchs. Zurückzuschlagen irgendwie und das Gegenargument zu bringen, das eigentlich nur das Negativ zu dem, was das Frauenbild anging, kam. Und das würde heute wahrscheinlich viel differenzierter dargestellt werden.
Wir sitzen jetzt im Café der Kurzhalle und lassen nochmal die Ausstellung so ein bisschen Revue passieren und tauschen uns über unsere Gedanken der Ausstellung aus. Und ja, Ursula, wie fandst du denn die Ausstellung?
Also ich fand die Ausstellung ganz interessant. Vor allem fand ich interessant, wie unterschiedlich das Publikum war. Das ist nicht so das klassische Kunsthallenpublikum, das eher weißhaarig ist, also nach meiner Wahrnehmung her. Sondern es war ganz gemischt, viele junge Frauen und viele auch so, weiß ich nicht, Mütter, Tanten mit Töchtern oder Nichten oder Patenkindern oder also auch immer wieder interessante Kombinationen von Gästen.
Ja, die Frauenbilder, die gezeigt werden, sind ja schon erschreckend und so richtig ernst nehmen kann ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, den meisten Besucherinnen, Besuchern geht das so, dass man sich eher wundert, wie lange sich solche merkwürdigen Phantasmen und Projektionen auf das, was Frauen sein sollen, gehalten haben. Aber das zu sehen ist total interessant und natürlich muss man im Hinterkopf behalten, dass es vor allem Männer waren, die diese Bilder gemalt haben, vereinzelt auch Frauen, die es dann aber zum Teil auch in eine andere Richtung gedreht haben. Genau, diesen Faden zu verfolgen, also von 18., 19. Jahrhundert bis ins 20. oder 21., das gelingt der Ausstellung, finde ich, sehr gut. An manchen Stellen könnte man vielleicht noch ein bisschen kritischer sein und diesen Männerblick, das hat die Ausstellung tatsächlich ja auch im Untertitel, Gender macht oder Genderblick macht irgendwie so ähnlich.
Blick macht
Blick Gender. Macht Gender, genau, so war die Reihenfolge. Aber an manchen Stellen könnte man das vielleicht noch ein bisschen besser betonen oder weiter rausarbeiten. So ein Beispiel dafür wäre das Thema der Meerjungfrauen. Da steht dann in der Ausstellung gefährliches Wasser und die Verbindung von Wasser und Weiblichkeit. Aber eigentlich ist ja nicht das Wasser das Gefährliche, sondern die männliche Interpretation dieser Verbindung von Weiblichkeit und Wasser, so als Beispiel. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu kompliziert, um das in der Ausstellung irgendwie unterzubringen.
Genau, ich fände es jetzt auch nochmal interessant zu sehen oder darüber zu reden, wie vielleicht solche Bilder heute aussehen könnten, also wie Männer denn die Frauen heute malen würden oder wie auch Frauen sich selber malen würden oder Frauen mal Männer malen würden. Hier, das ist auch so eine Frage, die noch so offen bleibt, über die man reden kann.
Ja, und wozu es auf jeden Fall anregt, da ging es mir wie dir, Veronika, dass es mir das ein bisschen gefehlt hat, dass es nochmal stärker dekonstruiert wird, dass es eben ein Blick ist und dass es Fantasien sind und dass man vielleicht nochmal schauen muss, wie sich das so verselbstständigen konnte, dass es wirklich sich, dass es eingeht in auch gesellschaftliche Vorstellungen und fast schon Normen, die daraus dann erwachsen sind, wie Frauen zu sein haben oder wo man sie in Schach halten muss, gerade in der Vergangenheit, aber so arg vergangen ist es zum Teil gar nicht. Und da hat also auf so einen zweiten Blick dekonstruiert sich die Ausstellung schon wieder selber, weil eben das, also zumindest für mich als frauenbewegte Frau, zum Teil so abstrus ist, dass ich denke, das kann einfach nicht sein. Ja, ich hoffe nur, dass diese Dekonstruktion auch in anderen Köpfen ankommt und stattfindet, weil das finde ich schon wichtig, weil ich trotz allem glaube, dass es da noch einiges zu tun gibt, was diese Rollenbilder und Macht- und Ohnmacht-Zuschreibungen angeht. Und was jetzt eigentlich gar nicht thematisiert wurde, ist so eigentlich die Ohnmacht der Männer, die Unfähigkeit, damit umzugehen, mit einem weiblichen Gegenüber, das eben auch stark ist, das dann eben dämonisiert werden muss, damit man es in den Griff kriegen kann und eben auch legitimieren kann, wie man Frauen sozusagen bändigt.
Ein Gedanke, der mir gerade noch kam, als du sprachst, Ursula, ist, dass da ja eine ganz starke, also ein ganz starker Gegensatz aufgemacht wird zwischen Frauen und Männern. Und all das, was heute im Gespräch ist, wie ist das eigentlich mit Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen oder die sagen, ich habe beide Anteile, wie auch immer. Das ist im 19. Jahrhundert überhaupt keine Frage. Also entweder ist man eindeutig Frau und unterwürfig und erotisch und machtlos oder man ist Mann und derjenige, der erobert und die Macht hat. Und die fatalen Frauen sind dann diejenigen, die zwar erotisch sind, aber ihre Macht, die genau daraus erwächst, dann so ausspielen, dass es für die Männer ein Untergang ist.
Ja, und interessant wäre da dann auch nochmal zu gucken, was ist eigentlich mit den Frauen, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Also, und in die Jahre gekommen heißt jetzt, wenn man diese Bilder anschaut, schon Anfang, Mitte 30. Wie sieht es denn mit deren Fatalität aus? Die tauchen gar nicht auf, weil das sind ja immer nur junge, mehr oder weniger sexy Frauen, die da fatal sind. Verliert das dann mit zunehmendem Alter oder wenn noch weitere Frauenrollen dazukommen, wie Mutter oder oder einfach ältere Frau? Das ist nochmal eine interessante Frage. Der geht die Ausstellung ja gar nicht nach. Also ist die femme fatale, hört die auf, wenn sie 29 ist? Oder wie lang sind wir Frauen fatal, wenn wir es überhaupt sind?
Genau, und was ist eigentlich mit den Männern? Gibt es da keine fatalen Männer? Ein homme fatal wäre ja auch mal interessant, dem nachzugehen. Oder sind alle Männer sowieso fatal und unglücksbringend und tödlich, wie in dem Bild von Maria Lasnik, wo der Mann mit der Pistole gleichgesetzt wird? Das sind so die Gedanken, die uns drei durch den Kopf gehen, während wir hier nochmal bei einem Tässchen Kaffee in der Kunsthalle sitzen. Und wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, uns zuzuhören und ihr das ein oder andere Bild nachvollziehen konntet, auch ohne es gesehen zu haben.
Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, raus aus der Schublade. Tschüss.